Heute wollen wir weitermachen in unserem Text, 1. Korinther 15. Und ich lese uns die Verse 20 bis 25 noch einmal. Und es geht in diesem Text um Auferstehungsgewissheiten oder Garantien, ja, die uns als Lesern des Wortes Gottes erklärt werden. Ich lese die Verse 20 bis 25. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann lest doch bitte mit. Stehend unter der Leitung des Geistes Gottes schreibt der Apostel Paulus: Nun aber ist Christus von den Toten auferstanden und der Erstling unter denen geworden, die gestorben sind. Wie durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn genauso wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner Ordnung, der Erstling Christus, danach die, die zu Christus gehören, bei seinem Wiederkommen, danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Obrigkeit und Gewalt vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. So, letzten Sonntag haben wir uns die erste herrliche Gewissheit angeschaut, die hier im Text angesprochen wird. Der Apostel Paulus sagt: Nun aber ist Christus von den Toten auferstanden. Und ich habe das in besonderer Weise auch letzten Sonntag unterstrichen, dass der Apostel Paulus das natürlich deshalb sagt, weil er unter der Leitung des Geistes Gottes steht und weil er davon überzeugt ist, dass Jesus Christus auferstanden ist. Es ist eigentlich mehr als das. Er ist ja dem Auferstandenen begegnet. Und das wissen wir. Er ist dem Auferstandenen begegnet vor Damaskus. Und nicht nur das, die Heilige Schrift nennt noch andere Begebenheiten, wo das passiert ist, wo Jesus mit ihm, mit dem Apostel Paulus dann auch gesprochen hat. So, und aus diesem Gesichtspunkt dürfen wir auch diese Worte richtig einordnen. Nun aber ist Christus von den Toten auferstanden. Der Apostel Paulus glaubt das nicht nur, er weiß es, weil er dem Auferstandenen begegnet ist. Heute machen wir weiter und schauen uns die nächste Gewissheit an oder Garantie. Und diese finden wir in Versen 21 und 23. Schaut einmal, was gesagt wird. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Folgend habe ich die nächste Gewissheit, Garantie für uns ausformuliert. Weil Christus auferstanden ist, werden alle Menschen, genauso wie Jesus Christus, auch auferstehen. Und der Schwerpunkt in dieser Aussage liegt natürlich bei den Menschen, die Jesus persönlich kennen, die in Jesus Christus sind. Aber wir wissen auch, dass die Nichtgläubigen ja auch auferstehen werden, aber nicht zur ewigen Herrlichkeit, sondern eigentlich zu der ewigen Verdammnis. Wie werden sie auferstehen? Genauso Ewigkeitsleibern, aber bestimmt dann für die Verdammnis. Aber wie gesagt, die Betonung hier an dieser Stelle ist auf den Wiedergeborenen, die in Jesus Christus sind. Wir schauen in unseren Text und wir entdecken ein Wort, das zweimal gebraucht wird in Vers 20 und 23. Es wird gesagt, dass Jesus der Erstling der Entschlafenen ist. Ich möchte ein bisschen korrigieren, weil das Wort im Griechischen hier ein anderes ist. Es ist nicht Erstling, sondern eigentlich Erstfrucht. Und wir sagen, naja, was ist der Unterschied? Für uns vielleicht nicht so sehr, aber für solche, die sich mit dem Alten Testament auskennen, die das Alte Testament kennen und genau wissen, auch welche Opfer es dort gegeben hat, das ist ja eine ganze Menge von Opferungen, die hatten, für sie ist es wichtig zu wissen, dass hier ein Wort gebraucht wird aus dieser Opferungssprache. Ja, hier wird ein bestimmtes Opfer angesprochen, und zwar das Opfer der Erstlingsfrucht, der Erstfrucht, das wann geopfert wurde. Da, weiß das vielleicht einer? Das Alte Testament ist nicht so einfach. Ich weiß auch, ich komme da auch ganz durcheinander mit den Opferungen. Aber das Opfer der Erstlingsfrucht wurde geopfert am ersten Sonntag nach dem Passa. Am ersten Sonntag nach dem Passa. So, wir verstehen, aha, dieses Wort kommt aus dem Alten Testament, spricht von einem bestimmten Opfer, das dargebracht worden ist. Und wir sehen ganz klar auch den wunderbaren Zusammenhang mit Jesus Christus, von dem ganz deutlich gesagt wird hier an dieser Stelle, dass er die Erstfrucht ist. Es hat eine Bedeutung. Auf jeden Fall, ich werde gleich über diese Bedeutung sprechen, was wir auf jeden Fall aber sagen können, ist, dass die Parallele zu dem Erstfruchtopfer des Alten Testaments, das die Juden dargebracht haben, jeden Sonntag nach dem Passa, ist nicht zufällig, sondern ist beabsichtigt. Genauso, und das ist für uns überhaupt kein Problem, das zu sehen, dass Jesus das Lamm Gottes ist, das die Sünde der Welt trägt. Wir sehen ganz klare Verbindung zu Passa. Genauso sehen wir auch diesen Zusammenhang, dass Jesus die Erstfrucht der Auferstehung ist, die dann zum Leben führt. Im Zusammenhang jetzt natürlich der gläubigen Menschen. Ich werde gleich noch mehr dazu sagen. Aber als Zweites, schaut einmal in den Text, spricht der Apostel Paulus von dem ersten Menschen Adam, durch den die Sünde in die Welt kam. Und dieses Bild mit Adam brauche ich uns ja auch nicht sonderlich zu erklären. Wir verstehen das sehr gut. Durch den ersten Adam kam der Tod in die Welt. Das ist, was das Wort hier sagt. Ja, das denke ich mir nicht aus. Durch den ersten Adam kam der Tod in die Welt. Durch den zweiten Adam, und das ist Jesus Christus, kommt nun aber die Auferstehung aus dem Tod. Der erste Adam gilt, man kann sagen, als Stammvater der Menschheit allgemein. In diese wird der Mensch auf natürlicher Weise, in einer natürlichen Weise hineingeboren, wenn er geboren wird, wenn die Mutter ihn gebiert. Der zweite Adam ist der Stammvater der neuen Menschheit, in die man durch die übernatürliche, über die Wiedergeburt hineinkommt. So, wir sehen ganz klare Parallelen, die uns das Wort Gottes dann auch in diesen Bildern vermittelt. Und wir kennen diese geistliche Wahrheit, wir kennen das gebrauchte Bild, deshalb will ich da nicht allzu viel dazu sagen, nicht allzu viel erklären. Aber lasst mich zurückgehen zu dem Erstling oder eigentlich Erstfrucht der Auferstehung, was das meint, und ein bisschen mehr dazu sagen. Der auferstandene Jesus als Erstfrucht oder Erstgabe dieser besonderen Auferstehung ist, kann man sagen, auch eine Zusicherung, dass es eine Folgeernte gibt. Man kann das herleiten aus dem Opferungsgesetz des Alten Testaments. Die Juden brachten das Opfer dar mit dem Verständnis, das erste von dem, was gewachsen ist, das brachten die da in dem Tempel mit dem Verständnis, dass das erst der Anfang ist, dass es eine Folgeernte gibt. Sie haben Gott vertraut, dass er die Folgeernte dann auch bewerkstelligen wird. Und zu dieser geistlichen Folgeernte der Auferstehung, der Auferstandenen, gehören wir, wenn wir durch den Heiligen Geist wiedergeborene Menschen sind. Und das ist es, was der Apostel Paulus hier betont haben möchte, gebrauchend diese zwei Bilder. Er weist darauf hin, dass die leibliche Auferstehung Jesu unsere leibliche Auferstehung garantiert, zusichert, ja eigentlich zwingend macht. Das meint, unsere Auferstehung zum ewigen Leben ist deshalb nicht ein Vielleicht, könnte ja, oder wir glauben, es ist eine Gewissheit. Es ist eine Gewissheit. Die Auferstehung Jesu ist eine Garantieerklärung Gottes für unsere Auferstehung. Ich habe von einem Mann gelesen mit dem Namen Josef Harutunjian. Josef Harutunjian. Er war ein Professor an einer theologischen Universität gewesen und er kam aus Armenien. Ich habe mal nachgeguckt, das Interessante an diesem Menschen ist unter anderem, dass er am 1. Januar geboren worden ist, 1904, und am 1. Januar auch gestorben ist. Interessant, nicht? Am 1. Januar geboren, am 1. Januar gestorben, 1968, so er wurde nur 64 Jahre alt. Aber eines Tages, und da war er schon Professor an dieser Universität, sagte ein Freund diesem Mann, er sagte, dein Name ist sehr, sehr schwer auszusprechen. Das ist nicht gut für deine Karriere. Denk mal darüber nach, deinen Namen zu ändern. Sagen wir Harwood oder Harwell. Es ist viel einfacher, sich zu merken. Und dieser Dr. Harutunjian fragte, was bedeuten diese Namen? Seine Freunde sagten, die bedeuten eigentlich gar nichts, aber wie gesagt, man merkt sie sich leichter und das ist eigentlich ganz gut, besonders wenn du bekannt werden willst als ein Schriftsteller oder als ein Lehrer. Und dann sagte dieser Dr. Harutunjian Folgendes, er sagte, in Armenien wurde mein Großvater bei seiner Taufe Harutun genannt, was Auferstehung bedeutet. Ich bin Josef Harutunjian und werde mein Leben lang ein Sohn der Auferstehung sein. Das ist eine schöne Verbindung. Ja, und das ist etwas, was wir doch auch wissen müssen, wissen dürfen. Wir sind Menschen der Auferstehung, wenn wir zu Jesus Christus gehören. Diese Gewissheit dürfen wir haben, in dieser Gewissheit dürfen wir leben. Auch wir werden auferstehen. Aber wir schauen wieder in unseren Text und sehen, dass der Apostel Paulus noch genauer ist in seiner Ausführung. Stehend unter der Leitung des Geistes Gottes sagt er uns nicht nur, dass eine Auferstehung der Gläubigen geben wird, sondern er sagt, dass diese Auferstehung eine bestimmte Ordnung hat. Schaut einmal Vers 23. Wir lesen, ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling, Christus, sodann die, welche des Christus sind, bei seiner Ankunft. Und dieses Wort Ordnung, ja, meint genau das. Es meint eine bestimmte Ordnung oder eine Reihenfolge. Das heißt, dass wir das, was wir hier lesen über die Ordnung der Auferstehung, das entspricht eigentlich dem Charakter Gottes, der alle Dinge in der Welt geordnet hat. Wir schauen uns die Schöpfung an und sehen diese wunderbare Ordnung, dieses wunderbare Gleichgewicht. Die Erde ist genau in dem richtigen Abstand zu der Sonne, sodass wir nicht zu Eis werden oder dass wir verbrennen. Und wir erkennen diese Ordnung, dieses Gleichgewicht nicht nur in der Schöpfung. Wir erkennen das in dem Wort Gottes, wir erkennen das in dem Heilsplan Gottes. Und das ist gut, dass wir das erkennen als Menschen, die zu Gott gehören. Und genau aus dieser Ordnung oder dadurch, dass diese Ordnung da ist, dass uns das tröstet, stärkt, unterstützt, unser Gott, unser Vater, ist nicht ein Gott des Chaos, sondern ein Gott der Ordnung. Wenn wir uns in der Schrift vertiefen, ja, dann erkennen wir ganz genau diese Wahrheit. Da ist tatsächlich ein Programm, und hier beziehe ich mich nur auf die Auferstehung, Programm der Auferstehung zu sehen, die eine Ordnung hat. Alles geschieht nicht einfach so oder irgendwie, es geschieht nach einer festgesetzten Ordnung oder Reihenfolge. So wird zum Beispiel von der ersten Auferstehung gesprochen, es wird aber auch von der zweiten Auferstehung gesprochen. Und wir, ich denke, wir wissen genau den Unterschied. Und dann wird uns gesagt, dass bei der ersten Auferstehung es drei verschiedene Phasen gibt. Der Erstling ist wer? Diese Auferstehung. Jesus Christus. So, was bedeutet das? Wir müssen ja weiterfragen. Was bedeutet das, dass Jesus als Erster diese Art von Auferstehung mitgemacht hat und nun diesen Ewigkeitsleib hat? Es bedeutet doch zumindest so viel, dass die Heiligen des Alten Testaments, die haben ihre Ewigkeitsleiber noch nicht. Sehen wir das? Weil Jesus der Erste ist. Und wenn wir weiterlesen in der Heiligen Schrift, dann wird uns bedeutend, dass noch bevor die alttestamentlichen Heiligen ihre Ewigkeitsleiber bekommen, bei ihrer Auferstehung, wir als die Gemeinde des Herrn Jesu vorher diese Leiber haben werden, bei dem Kommen des Herrn Jesus für uns. Was deutlich wird, oder was ich hoffe, dass uns das wirklich bewusst wird, es gibt diese wunderbare Ordnung, die Gott, die wir erkennen in dem Worte Gottes. Und das ist wunderbar, dass wenn wir uns mit der Schrift auseinandersetzen, wir diese Ordnung erkennen. Wir wissen aus dem Alltagsleben, dass Ordnung sehr wichtig ist, oder? Wisst ihr das, dass Ordnung wichtig ist? Wenn man eine Ordnung hat, wenn man organisiert ist, man kann sich vieles an Zeit sparen und vieles an Stress sparen. Und ich merke das bei mir selbst. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich bin kein Mensch der Ordnung. Ja, bei mir ist alles ein Durcheinander. Und besonders wenn ich Autos repariere, die meiste Zeit, ich habe das schon erzählt, geht darauf, die Werkzeuge zu finden. Ich weiß, wo die sind, aber ja, ungefähr weiß ich, wo die sind. Und dann gucke ich und schaue ich und suche ich und dann ärgere ich mich. Ich frage mich, warum bin ich nicht ordentlich? Wenn ich die Werkzeuge immer auf dieselbe Stelle tun würde, das wäre viel einfacher. Aber ihr Lieben, ich habe es versucht, ordentlicher zu werden, eine Ordnung zu haben. Ich kriege es nicht hin. So, und meine Frau muss dann mit mir dann auch irgendwie leben, ja, mit so einem unordentlichen Menschen. Aber ich gebe mir Mühe. Bei Gott ist es anders. Ja? Bei Gott ist es anders. Die Ordnung, die wir in der Schöpfung erkennen, das gehört zu dem Charakter Gottes. Und Gott in seiner Vollkommenheit, er kann gar nicht Chaos hervorbringen, sondern er bringt Ordnung. Er macht eine perfekte Ordnung, die wir in allem sehen, was Gott tut, was Gott sagt. Und ebenso ist es natürlich mit seinem Wort. Jedes Wort. Und manche Bibellehrer sogar sagen, jeder Buchstabe in dem Wort Gottes hat seine Ordnung. Dass wir diese Ordnung nicht sehen, nicht erkennen, das liegt nicht an Gott. Oft liegt das an uns, weil wir uns ja, mit der Bibel dann auch nicht zu viel beschäftigen. Das liegt oft an uns. Und das ist ja auch der Segen eines Bibelstudiums, wenn wir zusammenkommen, um die Bibel zu studieren. Je mehr man versteht, ja, aus dem Worte Gottes. Je mehr man sich mit dem Worte Gottes beschäftigt, desto mehr erkennt man diese perfekte Ordnung in allem. Und ebenso natürlich auch in dieser wunderbaren Auferstehung des Herrn Jesus. So, lasst uns weiterschauen. Was ist die nächste Sicherheit, die die Auferstehung unseres Herrn Jesus unterstreicht? Was ist die nächste Garantieerklärung? Schaut einmal in Vers 24. Es wird gesagt, danach das Ende, wenn er das Reich Gottes dem Vater übergeben wird, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Ja, das ist die vierte Gewissheit, das ist die vierte Garantie, die ich mit uns im Zusammenhang der Auferstehung Jesu Christi ansprechen will. Sie versichert uns eindeutig, dass es ein Ende geben wird. Es wird ein Ende geben. Weil Christus auferstanden ist, wird es ein Ende geben. Und das, was wir in diesem Vers haben, ist eine wunderbare Prophetie. Es ist eine Voraussage, die uns einen Einblick gewährt, noch jenseits des tausendjährigen Reiches, jenseits des Gerichts am großen weißen Thron. Auch hierbei wird wieder ein sehr interessantes Wort gebraucht, das Luther mit Ende übersetzt. Das gebrauchte Wort im Griechischen ist das Wort Telo. Und je nach dem Zusammenhang hat dieses Wort eine andere Bedeutung. Allgemein spricht es von einem Abschluss oder einer Ziellinie eines Prozesses. In der Finanzwelt zum Beispiel wurde dieses Wort für eine von der Regierung auferlegten Abgabe oder Gebühr verwendet. Das heißt Steuern, das Wort Steuern ist das griechische Wort Telos. So, je nachdem, in welchem Zusammenhang dieses Wort gebraucht wird, bedeutet es etwas anderes. Im theologischen Bereich, im biblischen Bereich, spricht dieses Wort von der Erfüllung eines Versprechens oder Plans. Und das ist, was wir hier erkennen. An dieser Stelle erklärt uns das Wort Gottes, dass zu seiner Zeit das Versprechen Gottes, dass es etwas Neues geben wird, erfüllt. Wenn schlussendlich, wie gesagt, dieses neue Gottes, der neue Himmel, die neue Erde, dann Wirklichkeit wird. Und wir sehen das. Wir sehen das im Alten Testament, wir sehen das auch im Neuen Testament. Etwas liebt Gott. Gott liebt es, Versprechen zu geben. Er gibt Versprechen dem Volk Israel. Er gibt Versprechen den seinen Menschen. Er gibt Versprechen auch uns, die wir zu Jesus Christus gehören. Aber nicht nur das. Gott liebt auch, diese Versprechen zu erfüllen. Sie bleiben nicht einfach offen, sondern er wird das, was er versprochen hat, auch in Erfüllung kommen lassen. Offenbarung 21, Vers 1. Dort lesen wir: Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Und da wird noch manches andere gesagt, aber ich lasse das mal. Für uns reicht es einmal heute Morgen zu wissen, es wird ein Ende geben. Es wird etwas Neues seinerzeit anfangen. Gott hat es versprochen. Und wir sehen auch, dass hier in Vers 24 es dann doch auch eine Ordnung gibt. Die Zeitlichkeit, in der wir uns befinden, das wird ein Ende haben. Das tausendjährige Reich, das etwas anders sein wird wie die Zeitlichkeit, die wir jetzt erleben, wird auch ein Ende haben. Dann aber, wenn der neue Himmel, die neue Erde anfangen, Realität zu werden, wenn Gott das anfängt, ja, dann wird es kein Ende mehr geben. Das ist dann die schlussendliche Ewigkeit, von der wir sprechen. So, das ist die Reihenfolge, das ist die Ordnung, die Gott uns in seinem Wort aufzeigt. Wir können das wissen und wir können uns darauf freuen. Und das ist leider so, und ich sehe das mehr und mehr. Ich kann mir nur vorstellen, dass das damit zusammenhängt, dass der Feind Gottes die Gemeinde des Herrn Jesu ein bisschen verwirren will, dass es solche Unstimmigkeiten gibt im Zusammenhang dieser Dinge, die von der Zukunft sprechen. Im Grunde genommen ist das, ich denke, es ist nicht schwer, diese Dinge zu erkennen. Zum Beispiel, dass es eine Trübsal geben wird. Zum Beispiel, dass es ein tausendjähriges Reich gibt. Zum Beispiel, dass Gott mit seinen Versprechen für Israel, dass er diese Versprechen erfüllen wird. Aber interessanterweise heute in der Gemeinde, das wird alles so durcheinander, das wird durcheinander geworfen, sodass man am Ende nicht mehr weiß, was wo hingehört. Und dann plötzlich denkt man, naja, wir sind schon im tausendjährigen Reich. Glaubt ihr das, dass wir im tausendjährigen Reich schon sind? Das wäre doch furchtbar. Das wäre doch furchtbar. Wenn wir sehen, was die Heilige Schrift uns sagt und erklärt, was die Realität im tausendjährigen Reich sein wird. Und man denkt, man erlebt das schon heute. Oh, das ist ganz einfach herauszufinden, sagen manche. Im tausendjährigen Reich werden die Löwen ja kein Fleisch mehr essen. So, geht in den Zoo, steckt eure Hand rein in den Käfig vom Löwen und schaut mal zu, was er macht. Ja, ob er lieber dann zu einer Möhre geht oder euren Arm auffressen will. So, schade. Schade, das zu sehen, dass diese Dinge, die uns in dem Wort Gottes eigentlich ganz klar erklärt werden, so ein bisschen verzerrt werden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der Feind sich auch darüber freut, dass wir als Christen gerade auch bei diesen Themen ja, auseinanderstreiten. Gibt's ja, sollte ja auch nicht sein. Aber ihr Lieben, das ist die Ordnung, das ist die Reihenfolge, die Gott uns in seinem Wort aufzeigt. Tausendjähriges Reich wird es geben. Und nach dem tausendjährigen Reich gibt es den neuen Himmel, die neue Erde, das neue Jerusalem und diese Ewigkeit, von der uns dann auch in Offenbarung 21 berichtet wird. Ein Schriftsteller, Randy Alcorn, ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, der hat in seinem Buch Himmel Folgendes geschrieben als Ermahnung für die Gemeinde. Er schreibt: Wie viele von uns freuen sich wirklich ganz bewusst auf die neue Erde Gottes und auf den neuen Himmel? Er schreibt weiter: In unseren ruhigen Momenten, wenn unsere Gedanken zu dem schweifen, was uns am meisten begeistert und interessiert, woran denken wir? Ist es ein neues Auto? Ist es ein neues Boot? Ist es eine Geschäftsmöglichkeit, die Chance, reich zu werden, einen schönen Urlaub? Oder denken wir an die neue Erde? Und er schreibt dann: Wahrscheinlich freuen wir uns auf all diese anderen Dinge viel mehr als auf die neue Erde. Und euch geht es genauso wie mir. Man wird so vereinnahmt von diesen Dingen, mit denen man sich auseinandersetzen muss in diesem Leben, in dieser Zeitlichkeit, dass man diese wunderbare Perspektive, auf die Gott uns doch hinweist in seinem Wort, neue Himmel, neue Erde, Ewigkeit, dass man das so ein bisschen verliert, dass das Ganze so ein bisschen in den Hintergrund, dass das Ganze in den Hintergrund gerückt wird. Man weiß, man glaubt, dass es das gibt, aber diese alltäglichen Dinge, die nehmen uns manchmal so gefangen, dass wir uns über das neue Gottes, was uns versprochen wird, fast nicht mehr freuen können. Aber vergessen wir das nicht. Vergessen wir das nicht. Und das ist die Absicht der Predigt heute und auch am letzten Sonntag oder vom letzten Sonntag. Ihr Lieben, es wird ein Ende geben. Das ist, was das Wort sagt. Wenn Jesus das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Was bedeutet das? Da brauchen wir eine eigene Predigt dafür, aber auf jeden Fall ist klar, wunderbar klar für uns, Jesus hat die Macht, das zu tun, diese Gewalten und Mächte zu beseitigen und dann alles Gott, dem Vater, unter die Füße dann auch zu legen, so wie Vers 25 das sagt. Und das ist die nächste, die letzte Gewissheit, auf die ich uns aufmerksam machen will, im Zusammenhang unseres Textes. Es wird gesagt, denn er muss herrschen. Steht bei euch, denn er wird vielleicht herrschen? Nein, muss. Er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und das ist die fünfte Gewissheit der Auferstehung. Christus, weil Christus auferstanden ist, muss er herrschen. Wieder, die Grammatik ist sehr, sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Wird Jesus Christus einst herrschen oder herrscht er jetzt schon in der Gegenwart? Und die Grammatik sagt uns, dass er das jetzt schon tut. Jesus herrscht jetzt schon. Ich werde das gleich erklären, aber genauso wie seiner Zeit, der Nikodemus zu Jesus gekommen ist und Jesus ihm gesagt hat, du musst von Neuem geboren werden. Das ist das Muss Gottes. Es gibt kein Drumherum. Das ist ein Muss Gottes, wenn du ein Kind Gottes werden willst. Du musst von Neuem geboren werden. Genauso ist es auch hier. Jesus muss herrschen. Und schaut einmal, was Jesus selbst gesagt hat in Matthäus 28, Vers 18. Er sagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Jesus sagt nicht, mir wird alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Er sagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Gegenwart. Und dann sagt er, geht nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern. So, die Frage ist, ist Jesus alle Gewalt gegeben oder nicht? Und was ist der Einflussbereich, über den Jesus nun herrscht? Wird uns ja auch gesagt, Himmel und Erde. Und das ist wiederum eine Gewissheit oder Garantie, in der wir als Kinder Gottes leben. Die Herrschaft Christi wird nicht irgendwann einmal beginnen. Es ist jetzt schon Realität eigentlich. Und sie muss umso mehr eine Realität sein in unserem Leben, ganz persönlichen Leben. Jesus ist unser Herr, er muss herrschen. Dass manche Dinge noch aus dem Gleichgewicht sind, und wir kennen das in den Kriegen, wir kennen das im Tod, wir kennen das in Hungersnot und so weiter, ist ein Hinweis, dass Jesus Satan an der Leine hat. Und manche Dinge dem Satan noch erlaubt werden, die seinerzeit Jesus auch beschränken wird, ganz klar beschränken wird. Es ist genauso wie, ich schaue immer wieder zu dem Buch des Hiob. Ja? Satan war am Werk gewesen im Leben des Hiob. Er wollte den Hiob zerstören, er wollte ihn hindern, diese Verbindung mit Gott zu haben. Und er konnte nur so viel tun, wie Gott es ihm zugelassen hat. So, Gott ist immer noch der Herrscher. Gott ist immer noch souverän. Und das ist der Zusammenhang, den wir erkennen, gerade auch in unserem Text. Christus muss herrschen. Christus muss herrschen. Und seinerzeit wird das Vollkommenheit werden, gerade auch in dem neuen Gottes. So, 5 Garantieerklärungen, die wir in 1. Korinther 15, 20 bis 25 erkennen. Einmal, Christus ist auferstanden. Zweitens, weil Christus auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. Manche zu der ewigen Verdammnis und manche zu der ewigen Herrlichkeit mit ihren Herrlichkeitsleibern. Drittens, es gibt eine Auferstehungsordnung, eine Reihenfolge. Viertens, weil Christus auferstanden ist, gibt es ein Ende. Und fünftens, weil Christus auferstanden ist, muss Christus herrschen. Er ist der Herr über allem. Und Gott schenke uns, ihr Lieben, dass diese Auferstehungsgewissheiten, die wir heute auch angesprochen haben, unser Leben als Menschen Gottes, als Menschen, die zu Jesus gehören, mehr und mehr prägen, uns ermahnen, richtig zu leben, aber auch uns erfreuen. Jesus ist über allem. Er herrscht. Er ist unser Herr. Und alle Dinge, die in unserem Leben passieren, genau wie Römer das sagt, geschehen nur, weil er es zulässt. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.